Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Rabe Info vom Dienstag, dem 19. März auf Radio Bern. Heute mit diesen Themen. Foltertechniken sind ähnlich wie zu Saddam Husseins Zeiten. Auch nach 10 Jahren ist die Menschenrechtssituation im Irak katastrophal. Sicher durch die Stürme der Reformen gesegelt. Die Hochschule der Künste Bern feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Aufbruch in eine neue Zukunft? Nach 20 Jahren Bürgerkrieg kehrt in Sri Lanka der Alltag nur langsam ein. Am Mikrofon begrüßt sie Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Jetzt kommen wir zu den Nachrichten. Im Atomkraftwerk Fukushima ist es gestern während Stunden zu einem Stromausfall gekommen. Somit konnte in 3 Kühlbecken kein frisches Wasser zugeführt werden. Mittlerweile ist die Stromzufuhr wieder gesichert, wie die Betreibergesellschaft TEPCO mitteilte. Die Brennelemente waren während rund 15 Stunden ohne Kühlung. Die Ursache des Stromausfalls sei auf defekte Schalter zurückzuführen. Die Atomkatastrophe von Fukushima begann vor 2 Jahren mit einem sehr starken Erdbeben und einem darauffolgenden Tsunami. Das israelische Parlament, die Knesset, hat gestern Abend die neue Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu bestätigt. Die neue mit der Rechtsregierungskoalition setzt sich aus der Likud-Partei, der Siedlerpartei und 2 Mitte-Parteien zusammen. In der Knesset haben sie 68 von 120 Sitzen. Netanyahu sieht nach wie vor die Sicherheit Israels von außen bedroht, der Iran strebe nach Atomwaffen, betont er. Die Vereidigung der Regierung erfolgte 2 Tage vor dem ersten Besuch Barack Obamas in Israel. Die USA gelten nach wie vor als die wichtigsten Verbündeten Israels. Wie und ob der Friedensprozess mit den Palästinensern wieder in Fahrt kommt, ist völlig offen. Die Akademie der Wissenschaften ist nicht zufrieden mit Bundesrat und Parlament. Dies, weil sie befürchtet, dass die Schweiz in der Landwirtschaft ein Gentechnikverbot etablieren könnte. Nun hat das Parlament reagiert und den Brief beantwortet. Der Brief wurde von allen Parteien unterzeichnet. Das Parlament hätte die neuerliche Verlängerung des Gentechnik-Moratoriums ganz bewusst beschlossen. Man habe die Resultate des nationalen Forschungsprogramms NFP 59 sehr sorgfältig studiert und den Entscheid ganz bewusst gefällt. 2005 hatte das Volk einem 5-jährigen Gentech-Moratorium zugestimmt, welches 2010 und 2012 zweimal um insgesamt 7 Jahre verlängert wurde. Gemäß Plänen des Bundes soll in der Schweizer Landwirtschaft Gentechnik ab 2018 grundsätzlich erlaubt sein. Das nationale Forschungsprogramm ist zum Schluss gekommen, dass die jetzigen Gentech-Pflanzen für die Schweiz kaum einen Nutzen haben, dass sich dies aber in Zukunft ändern könnte. Zudem seien die Risiken für Gentechpflanzen nicht höher als für normal gezüchtete. Und noch eine ganz aktuelle Meldung. Im Moment deutet alles darauf hin, dass das zypriotische Parlament die Zwangsabgabe der Bankkundinnen und Bankkunden stoppen wird. Somit würde das gesamte EU-Rettungspaket von 10 Milliarden Euro abgelehnt. Alle Bankkundinnen und Bankkunden Zyperns sollten mit ihrem privaten Vermögen die Staatsrettung mitfinanzieren. Dies stieß auf harsche Kritik. Rabe Info hat darüber berichtet. Was das für Konsequenzen für Zypern und für die ganze Europäische Union haben könnte, ist offen. Ohne das Hilfspaket wird Zypern zahlungsunfähig. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es trüb, am Vormittag meist trocken. Vor allem am Nachmittag ist mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 5 Grad. Am Donnerstag wird es im Tagesverlauf zunehmend sonnig. Am Freitag ist es mit hohen Wolkenfeldern ziemlich sonnig bei 7 Grad. Und noch die Tendenz für das Wochenende. Am Samstag ist es mit vielen Wolken meist trocken. Am Sonntag gibt es vermehrt Regengüsse.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Vor 10 Jahren begann ein düsteres Kapitel in der Geschichte der westlichen Demokratie. Unter der Führung der USA griffen die sogenannte Koalition der Willigen den Irak an. Der damalige US-Präsident George W. Bush gab vor, er wolle dem Land Menschenrechte und Demokratie bringen. Er wolle das Land von einem Diktator und von angeblichen Massenvernichtungswaffen säubern. Doch nur ein Versprechen hielt er ein. Der langjährige Machthaber Saddam Hussein wurde entmachtet und hingerichtet. Massenvernichtungswaffen wurden nie gefunden. Sie existierten nur in der Propaganda der Amerikaner. Auch von Demokratie und Menschenrechten ist heute nur wenig zu sehen. Im Gegenteil. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat soeben einen Bericht veröffentlicht. Darin wird deutlich, die Menschenrechtssituation ist katastrophal. Ein Jahr nach dem Abzug der internationalen Truppen hat sich daran nichts geändert. Carsten Jürgensen war mehrfach im Irak und hat diesen Bericht mitverfasst. Michael Spahr wollte von ihm wissen, was dieser Bericht denn genau zeigt.
In dem Bericht, den wir in diesen Tagen vorgelegt haben, konzentrieren wir uns auf die Situation der Inhaftierten und Gefangenen. Und dabei geht es ja sowohl um diejenigen, die schon zu Besatzungszeiten von den ausländischen Truppen inhaftiert worden sind. Sie haben ja alle noch die Bilder von dem Abu Ghraib-Skandal im Kopf, wo eben sich quasi US-Soldaten ja selbst haben fotografiert oder fotografieren lassen, während sie Misshandlungen an Gefangenen vorgenommen haben. Das also auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Misshandlungen, Folter an Gefangenen durch die irakischen Sicherheitskräfte. Und wir gucken ja wirklich auf die letzten 10 Jahre zurück. Da haben wir also zunächst die Phase, wo die Besatzungstruppen verantwortlich sind. Dann ist es die Phase der Kollaboration zwischen den ausländischen Truppen und den irakischen Sicherheitskräften. Und seit einem Jahr ist es ja nun so, dass ausländische Truppen nicht mehr vor Ort operieren und die irakischen Behörden ganz allein verantwortlich sind. Aber leider ist eben Folter sehr verbreitet in irakischen Haftanstalten.
Ist der Abzug insbesondere der größten Macht im Irak, der Amerikaner, hat es die Situation noch verschlechtert?
Die Situation war eigentlich vorher schon schlecht genug und die Amerikaner wussten ja auch in den letzten Jahren ihrer Anwesenheit, was in den irakischen Haftanstalten vor sich geht. Das ist ja immer wieder öffentlich geworden. Dann sind große Aufklärungen angekündigt worden, von denen man aber dann nicht viel mitbekommen hat. Und die Amerikaner haben ja, obwohl sie wussten, wie es in Polizei untersuchungshaft aussieht, dass eben Leute über Tage und Wochen isoliert dort gehalten werden und gefoltert, haben trotzdem eben auch gemeinsam Verhaftungen durchgeführt und die Gefangenen dann eben in die irakischen Haftanstalten überstellen lassen.
Das Regime von Saddam Hussein hatte ja schon den Ruf eines Folterregimes und man kann sagen, etwas, das die USA, dass die Truppen aus dem Ausland erreicht haben, ist die Absetzung von Saddam Hussein. Aber gibt es denn da bei der Folter geradezu eine Kontinuität oder sind die Folter quasi ausgewechselt worden?
Also was wir auf der einen Seite feststellen, dass die Foltertechniken ähnlich sind. Also Elektroschocks, dass Gefangene geschlagen werden, die sogenannte Falaka-Position, wo man auf die Fußsohlen mit Stöcken oder anderen Instrumenten geschlagen wird. Auch Androhung von sexueller Gewalt. Es gibt da Parallelen bei den Techniken. Wir haben natürlich zu Saddam Husseins Zeiten immer angeprangert, was es da an massiven Menschenrechtsverletzungen gegeben hat. Ja, nicht nur Folter, sondern in vielen anderen Bereichen ebenfalls. Genauso fordern wir auch, dass die ausländischen Truppen und nicht nur diejenigen, die direkt an Folter und Misshandlung beteiligt waren, zur Rechenschaft gezogen werden, sondern dass wirklich auf allen Ebenen systematisch recherchiert, untersucht wird und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Was wir bisher gesehen haben, ist ja, dass lediglich Soldaten der unteren Ränge verurteilt worden sind. Und das sagen wir ist eben nicht genug.
Ein anderes Thema ist ja die Todesstrafe. Weltweit ist es eines der Länder, wo am meisten Todesstrafen vollstreckt werden. Wie beurteilen Sie diese Situation?
Amnesty hat natürlich eine grundsätzliche Position gegen die Todesstrafe. Aber im Irak, was besonders bedrohlich ist, dass wir eben viele Fälle dokumentieren, wo die Todesstrafe nach unfairen Prozessen verhängt worden ist. Und ich nehme jetzt mal einen ganz konkreten Fall aus dem letzten Jahr. Ungefähr um diese Zeit, vier junge Männer wurden in Ramadi, also im Westen Iraks, verhaftet. Wir sind dann von der Familie kontaktiert worden, als sie sagten, wir haben die seit Wochen nicht gesehen und jetzt tauchen plötzlich ihre Geständnisse im Fernsehen auf. Also das ist eben auch oft der Fall, dass Geständnisse erzwungen werden und dann zum Teil sogar auch, bevor noch die Gefangenen einen Anwalt gesehen haben, im Fernsehen gezeigt werden. Dann wurden die Geständnisse auch im Prozess als Beweis verwendet und Ende letzten Jahres sind diese vier Männer eben zum Tode verurteilt worden.
Sagt Carsten Jürgensens von Amnesty International. Der von ihm mitverfasste Bericht zur Menschenrechtssituation im Irak gibt es im Internet. Den Link dazu finden Sie unter www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Die Hochschule der Künste Bern, HKB, feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. 2003 haben sich die Hochschule für Musik und Theater und die Hochschule für Gestaltung, Kunst und Konservierung zur Hochschule der Künste zusammengeschlossen. 2006 kam das Schweizerische Literaturinstitut in Biel dazu. Sie ist Teil der Fachhochschule Bern. In den letzten 10 Jahren ist die HKB stark gewachsen. So beherbergt sie heute rund 850 Studierende und 500 Dozierende aus 30 Nationen. Hier gehen also Klavierstudentinnen genauso wie Schauspieler oder werdende Schriftstellerinnen an die gleiche Fachhochschule. Seit die HKB Teil der Fachhochschule ist, wird da auch geforscht. Die HKB hat sich also in den letzten 10 Jahren sehr stark verändert. Ich wollte von Thomas Beck, dem Direktor der HKB, wissen, ob denn auch heute andere Studierende an die HKB gehen als vor 10 Jahren.
Was sich ganz sicher verändert hat, ist der Horizont der Studierenden, die zum einen natürlich nach wie vor, und das hat sich nicht verändert, meistens aus einer bestimmten Disziplin kommen. Der Cellist, der vor 10 Jahren an die HKB gekommen ist, um dort Cello zu studieren, den gibt es nach wie vor natürlich. Aber auch der Cellist surft zu Hause im Internet, ist ein Kind der Generation Web 2.0 und wird automatisch in Kontext kommen mit anderen Diskursen, anderen Kunstformen. Der wird sich automatisch irgendwie auch für Video interessieren.
Obwohl sich an der HKB vieles verändert hat, sind die Eintrittshürden nicht gestiegen. Wer einen Eignungstest besteht, kann an der HKB studieren, Matur hin oder her. Und auch wenn heute geforscht wird und viel fächerübergreifender oder interdisziplinärer gedacht wird, so muss nicht jeder Student ein Forscher sein, meint HKB-Direktor Thomas Beck. Er widerspricht auch dem Vorwurf der Akademisierung durch die Forschung.
Der Forschung wird gerne die Akademisierung vorgeworfen. Ich glaube vielmehr, dass man betonen muss, dass die Kunsthochschulen einen spezifischen Zugang auch zur Forschung haben, einen sehr praxisbetonten Zugang zur Forschung haben und gleichzeitig diese Reflexion, also die Praxis und die Reflexion werden zusammengeführt. Das führt zu einer sehr spezifischen Form von Forschungsbegriff, der noch nicht unbedingt der gleiche sein muss, den die Universitäten haben.
Der Zusammenschluss zur Hochschule der Künste Bern vor 10 Jahren war einerseits ein Zusammenschluss von Institutionen mit völlig verschiedenen Kulturen. Geht das überhaupt? Thomas Stressle leitet das Y-Institut der HKB. Das ist derjenige Teil der HKB, der alle einzelnen Teile miteinander verbindet. Hier lernen Studierende beispielsweise Grundlagen, die in allen Fächern gelten. Thomas Stressle meint zur Frage der verschiedenen Kulturen.
Das ist schwierig. Und es gibt diese Kulturen. Also ich würde sagen, jemand, der Musik studiert, den erkenne ich eigentlich schon fast auf der Straße, im Gegensatz zu jemandem, der Fine Arts studiert. Diese Kulturen gibt es. Es gibt die Differenzen. Die soll man auch nicht verwischen, aber man kann versuchen, sie zumindest ein bisschen aufzuweichen oder den jeweiligen Kulturen auch bewusst zu machen, dass es übrigens auch noch andere gäbe.
Doch der Zusammenschluss brachte auch die Eingliederung in die Berner Fachhochschule. Und an der Fachhochschule wird grundsätzlich geforscht. Ist dies nicht etwas künstlich, wenn hier auf einmal auch geforscht werden muss? HKB-Direktor Thomas Beck.
Ich glaube, Forschung und Kunst sind zwei sehr grundsätzliche Bedürfnisse und das eine bedingt eigentlich immer auch das andere. Ich glaube, ein Forschungsaspekt ist grundsätzlich auch in der künstlerischen Tätigkeit vorhanden. Natürlich war für die Kunsthochschule das strukturell was ganz Neues. Ich glaube, dass wir mittlerweile sehr profitieren von diesen Strukturen, vielleicht in einer Art und Weise, wie wir das vor 10 Jahren uns noch gar nicht vorstellen konnten.
Ein Beispiel gefällig? Vom Barock bis zur Hochromantik wurde die Musik lange Zeit nach gleichen aufführungspraktischen Regeln aufgeführt. So wurde beispielsweise Barockmusik mit riesigen Symphonieorchestern gespielt. Dies hat sich mit dem Aufkommen der historischen Aufführungspraxis stark verändert. Das heißt, heute versucht man herauszufinden, wie denn die Musik in ihrer Entstehungszeit aufgeführt wurde. Barockmusik beispielsweise mit kleineren Orchestern und teilweise mit anders gebauten Instrumenten. Hinter diesen Erkenntnissen steckt viel Forschung, die an einer Hochschule ideal in die Praxis einfließen kann. Und gleich noch eine Reform musste die HKB in den letzten 10 Jahren durchführen. Und das war und ist wohl die happigste, die Bologna-Reform. Man will mehr fächerübergreifend arbeiten, man will Forschung und Lehre miteinander verbinden, und dann muss man auf einmal jede Veranstaltung prüfen, alles in Module verpacken und in Punkten abrechnen. Oder wie es HKB-Direktor Thomas Beck formuliert.
Die Einführung des Bologna-Systems an einer Kunsthochschule war eine große Hürde, eine große Herausforderung, mit der wir auch immer noch nicht fertig sind. Wir sind immer noch beim Feintuning, weil die Bologna-Reform natürlich entstanden ist und nicht zurechtgeschnitten war auf künstlerische Ausbildung, sondern kommt aus den Ingenieurswissenschaften und der Wirtschaftswissenschaft. Diese Standardisierung und Strukturierung der Ausbildung, auch die Verschulung der Ausbildung, widerspricht fundamental der Ausbildung an der Kunsthochschule. Ein Problem, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind.
Trotz der Schwierigkeiten mit der von oben herab verordneten Studienreform zieht die Hochschule der Künste Bern eine positive Bilanz ihres 10-jährigen Bestehens und wird das Jubiläum mit verschiedenen Anlässen feiern. Dabei soll auch ein wichtiges Ziel erreicht werden: noch mehr in die Öffentlichkeit zu treten. Denn die HKB Bern ist mit über 500 Veranstaltungen pro Jahr einer der größten Kulturveranstalter im Kanton Bern.
Rabe Info 95,6.
Aufbruch in eine neue Zukunft. Unter diesem Titel zeigt das Partnerschaftsprojekt Palmira derzeit eindrücklich Fotografien aus Sri Lanka. Die Fotoausstellung im Le Cap in Bern gibt Einblicke in ein vom Bürgerkrieg zerrüttetes Land, das nur langsam wieder auf die Beine kommt. Vor 3 Jahren ist der Bürgerkrieg zu Ende gegangen, die Wunden sind etwas verheilt, der Konflikt aber bleibt ungelöst. Wilmar Rall mit den Details.
Zwei kleine Mädchen radeln mit dem Fahrrad zur Schule. Sie fahren einen Feldweg entlang, dahinter eine grüne Wiese. Diese Fotografie von Walter Keller zeigt eine Szene, wie man sie fast überall auf der Welt fotografieren könnte. In Sri Lanka aber sah man solche Szenen sehr lange gar nicht. Über 20 Jahre lang tobte dort ein Bürgerkrieg. Nathalie Peyer vom Partnerschaftsprojekt Palmira und Mitorganisatorin der Fotoausstellung.
Die Konfliktlinien verliefen hauptsächlich zwischen der LTTI, also den tamilischen Rebellen, und der Regierung, der bengalesischen Regierung. Und es ging hauptsächlich darum, dass die Tamilen mehr Autonomie wollten in den vorigen tamilischen Gebieten im Norden und im Osten Sri Lankas.
2009 endete der Bürgerkrieg in Sri Lanka mit der Kapitulation der Rebellenarmee der Tamil Tigers. Alleine in der Endphase seien um die 50.000 Menschen umgekommen, meint Nathalie Peyer. Der Konflikt bleibt bis heute ungelöst. Für die tamilische Bevölkerung im Norden des Landes sei das Leben nach wie vor sehr viel schwieriger als für die Singalesen im Süden.
In den ehemaligen Kriegsgebieten sieht man schon noch viele Spuren des Krieges, also Häuser, die zerstört sind, und aber auch sehr viel Wiederaufbauarbeiten, vor allem von Seiten der Regierung. Es werden große Straßen gebaut. Aber im Hinterland leben viele Menschen in kleinen Hütten, die sie so behelfsmäßig aufgebaut haben, jetzt nach dem Krieg, nachdem sie aus den Lagern zurückgekehrt sind.
Die tamilische Bevölkerung in Sri Lanka fordert von der Regierung vor allem 2 Dinge. Einerseits eine Dezentralisierung der Macht. Die Tamilen verlangen mehr Autonomie auf regionaler und kommunaler Ebene. Und zweitens verlangen sie die Entmilitarisierung der nördlichen Gebiete.
Das Militär kontrolliert nach wie vor die meisten Aspekte des Lebens. Das äußert sich in etwa so, dass bei jeglichen Veranstaltungen das Militär informiert werden muss, sei dies Feste, religiöse Feste oder auch Hochzeiten. Und die kommen dann auch und kontrollieren oder sind während diesen Festivitäten auch anwesend. Viele Menschen können nicht in ihre Ursprungsdörfer zurückkehren. Landrechte bleiben ungeklärt. Und Menschenrechtsorganisationen bemängeln, dass die Regierung bisher keine glaubwürdige, unabhängige Untersuchung der Kriegsverbrechen gemacht hat.
Es bleibt noch viel zu tun, um die Wunden des Krieges zu heilen und die ethnischen und religiösen Rivalitäten zu kitten, damit in Sri Lanka längerfristig Friede möglich ist. Trotzdem sei der Alltag inzwischen sehr viel einfacher geworden, sagt die Sozialanthropologin Natalie Peya. Und genau diese zwei Seiten soll die Fotoausstellung Aufbruch in eine neue Zukunft widerspiegeln.
Die Szenen aus diesem Alltagsleben zeigen auch immer auch die Schönheit dieser Insel, das soll auch nicht vergessen gehen, sondern auch Hoffnung geben auf eine neue Zukunft, in der die Menschen trotz verschiedenen religiösen und politischen Ansichten zusammenleben können.
Sagt Natalie Peyer vom Partnerschaftsprojekt Palmyra. Die Fotoausstellung «Aufbruch in eine neue Zukunft» im Le Cap in Bern läuft noch bis am 4. April und ist begleitet von Veranstaltungen über Sri Lanka und die sri-lankische Diaspora in der Schweiz. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage www.rabe.ch in der Rubrik «Rabe Info».
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Dienstag, den 19. März vom Info auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Mittwoch um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Wilmar Rall, Michael Spahr und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen schönen sonnigen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.